Super wichtig ist einfach diese individuelle Hilfe. Also zu schauen, was braucht Person X, was braucht Person Y. Und nur weil beide vielleicht eine ähnliche Diagnose haben, brauchen die aber vielleicht 5 ganz unterschiedliche Dinge. Und der eine braucht das und der andere braucht das. Dazu muss man einfach hinschauen, was braucht es da.
Abend oder wann auch immer du gerade diese Folge hörst, herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich bin Lihab Schabane.
Und mein Name ist Jan Steffens.
Hi Jan, schön.
Hallo, ja, schön, dich wiederzusehen.
Zweite Staffel, wieder in Dialog heute zusammen. Wir haben ja gesagt, in der zweiten Staffel bewegen wir uns mit der Heilpädagogik quasi von der Wiege bis zur Bahre entlang so einer Lebenslinie. Und wir schauen uns gemeinsam mit ExpertInnen verschiedene Themen an, verschiedene Handlungsfelder der Heilpädagogik, auch um ihre Vielfältigkeit zu zeigen. Und wir haben schon ein paar Folgen hinter uns. Wo sind wir denn heute gelandet, Jan?
Heute sind wir in der Folge, in der es um Teilhabe im Bereich Wohnen und Freizeit geht und haben einen wunderbaren Gast uns eingeladen.
Mhm.
Nämlich Wenke Schmitz.
Wenke. Juhu! Da hört man sie auch schon. Wenke Schmitz.
Schön, dass du da bist.
Dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich freue mich mega aufs Gespräch. Das Vorgespräch war schon so ultra spannend. Ich musste Wenke und Jan euch beide dann irgendwann bremsen, weil es schon so zur Sache ging und so, so spannend war. Deswegen freue ich mich, dass es gleich weitergehen darf. Wenke. Welche Gründe fallen dir denn ein, warum wir gerade dich für dieses Thema ausgesucht haben?
Das kann ich ganz einfach beantworten. Mhm. Ich würde einfach mal ganz kurz starten und mal ganz kurz berichten, warum ich hier wohl heute eingeladen bin. Ich bin Wenke Schmitz und arbeite bei Mittendrin. Mittendrin ist ein Träger in Schleswig-Holstein und wir bieten qualifizierte Assistenzleistung an für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung. Wir bieten auch noch ganz viele andere Sachen an, aber wenn ich das jetzt anfange zu erzählen, dann ist die Stunde nachher um und dann haben wir gar nicht über die ganzen wichtigen und spannenden Dinge gesprochen. Und ich glaube, wir sind ein Träger, der manche Dinge ein bisschen anders macht. Und anders heißt ja nicht immer besser oder schlechter als andere, aber wir gucken, glaube ich, manchmal ganz speziell oder ja, speziell klingt auch immer so komisch, aber anders auf Dinge. Und vielleicht ist das ein Grund, warum ich heute hier sitze.
Mhm. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du uns quasi von mittendrin, du bist mittendrin in diesem Tätigkeitsfeld und hast bestimmt ganz viel zu erzählen. Ich freue mich schon auf die Geschichten und bin auch gespannt, was es mit dem Thema qualifizierte Assistenz auf sich hat. Das ist jetzt so ein Ausdruck, der für mich auch neu ist. Also ich kenne natürlich den Assistenzbegriff. Was hat dich dazu bewegt, Heilpädagogin zu werden? Du bist Heilpädagogin, richtig?
Ja, genau. Ich bin Heilpädagogin und ich habe das eigentlich so ganz klassisch. Also ich habe Realschule gemacht und dann war so, oh, was mache ich denn jetzt? Und ich hatte gar keine Lust mehr auf Schule und habe gedacht, oh, niemals soll das wieder passieren. Das war irgendwie immer nicht so meine Veranstaltung und ich war immer froh, wenn das vorbei war. Und dann hat sich eine Bekannte und die hat gesagt, also wenn du nicht weißt, was du machen willst, ich weiß, was du machst und das wird ganz großartig und du, also ne, kennst du hier so Einrichtungen, Menschen mit Behinderungen? Und ich habe immer gedacht, nee, gar keine Ahnung. Und dann hat sie mich aber gezwungen, dass ich mir das angucke. Und dann war ich einen Tag da und habe hospitiert und habe gedacht, super, jetzt weiß ich, was ich machen möchte. Und bin da irgendwie dann tatsächlich hängen geblieben. Und dann habe ich festgestellt, oh nein, ich muss dann nochmal in die Schule gehen. Und dann habe ich das aber gemacht, habe erst die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin gemacht, dann bin ich Erzieherin geworden, dann habe ich eine Ausbildung mit meinem Hund gemacht. Wir sind ein Therapie- und Behindertenbegleithundeteam und dann gab es im Norden bei uns endlich die Chance, Heilpädagogik, also das wurde angeboten als Pilotprojekt in Lensahn damals und dann habe ich gesagt, yippie, auf geht's. dann habe ich das noch 3 Jahre gemacht und bin jetzt Heilpädagogin und freue mich doll darüber. Und glaube tatsächlich, dass wenn man die Chance hat, das zu tun, man das unbedingt tun sollte, auf jeden Fall.
Okay, Werbung gleich am Anfang, sehr gut.
Ja, abgehakt, machen wir jetzt einen Haken dran, genau, haben wir erledigt. Genau.
Aber dafür, dass du gar keinen Bock auf Schule hattest, hast du danach noch ganz schön viel Schule gemacht. Aber ja, das hat dich dann interessiert? Oder
ja, das wurde immer, also es wurde immer besser. Ne? Es ging, ist Realschule und so schrecklich. Und dann umso interessanter dann auch die Themen sind. Und wenn man dann was hört und denkt, oh, es hat gar nichts mit Chemie und Physik zu tun, so, dann catcht einen das doch und das war einfach, also unbedingt tun, wenn es dir die Chance gibt, finde ich.
Ja, cool.
Das
ja,
Thema hat gestimmt.
Grüße raus an diese Bekannte, die dich zu deinem Glück gezwungen hat, die dich fremdbestimmt hat. Das klang ja wenig nach Selbstbestimmung.
Ja, nee, also ja, aber manchmal, also ne, eigentlich finden wir das voll doof, aber in diesem Fall war es auf jeden Fall mega.
Ja, sehr schön.
Wir haben am Anfang immer, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich schon mittendrin jetzt, aber wir haben so einen Punkt, an dem wir versuchen, so ein bisschen das Gespräch aufzufächern, das ist der Elevator-Pitch, in dem du auf eine Frage in 90 Sekunden antworten musst. Und die Frage ist, ich werde hier die Zeit stoppen und dann mache ich dir ein Signal. Die Frage ist, was verstehst du unter Assistenz? Das leitet vielleicht schon so ein bisschen auch ein in die Frage, die Riab vorhin schon hatte.
Läuft meine Zeit ab jetzt?
Wenn du dich noch kurz sortieren musst.
Ich bin so sortiert wie immer, selbstverständlich.
Okay, dann läuft sie ab jetzt.
Sag noch einmal schnell die Frage, bitte.
Nicht, was verstehst du ganz unter Assistenz?
Auf jeden Fall einfach begleiten, unterstützen und nicht sagen, wie die Welt funktioniert. Also einfach schauen, wie ist gerade die Situation und dann so die Kernfragen zu klären. Also ne, anzuschauen, wie ist das Setting, wo bewegen wir uns gerade und das alles, was ich vielleicht in meinem Kopf so vorgefertigt habe, mal beiseite zu schieben und genau hinzugucken. Und zu fragen und zu fragen und zu fragen und zu gucken und neu zu gucken und anders zu gucken und zu fragen, was möchte ich, wie möchte ich das, mit wem möchte ich das? So, wie ist das Tempo? Und einfach zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten? Und das ist, glaube ich, total wichtig, also hinzuschauen, was ist das überhaupt für eine Person, mit der ich gerade gemeinsam bin und nicht nur zu schauen, oh, die Person hat vielleicht eine Diagnose, super, dann mache ich mal die Schublade auf und auf geht's. Das, glaube ich, ist nicht immer der richtige Weg und einfach begleiten, gemeinsam einen Weg gehen, auch wenn der mal ganz, ganz anders aussieht, als wir das so kennen oder meinen, wie der Weg sein sollte. Das ist für mich Assistenz.
Mhm. Super. Du hättest jetzt noch 10 Sekunden
unter anderem.
Ja, mega, mega, sehr, sehr schön. Ich will da gleich irgendwie da anschließen. Das klingt für mich ganz viel nach Haltung und nach auch der richtigen Persönlichkeit, also auch meine Fähigkeit, mich zurückzunehmen, mein Wissen, meine Wahrheit zurückzuhalten und eine andere Wahrheit, ein anderes Wissen auch gelten zu lassen. Inwiefern ist das heilpädagogisch oder glaubst du, dass Assistenz eine Assistenzleistung im Sinne von beispielsweise Freizeitassistenz einer Person mit Behinderung, dass das jeder Mensch machen könnte oder braucht es dafür die Heilpädagogik spezifisch?
Ich glaube schon, dass es die Heilpädagogik braucht, weil ich schon finde, dass ein Unterschied ist, wenn ich einfach Fachwissen habe und manche Aspekte vielleicht nochmal genau angeguckt habe und einfach so einen Rucksack auf dem Rücken habe, wo Methoden drin sind, wo Dinge drin sind, wo Wissen drin ist, wo ich mal drin rumkramen kann und sage, oh, da gucke ich nochmal drauf, da habe ich doch schon mal was gehört und flechte diese Dinge mit in meinen Alltag ein, aber viel wichtiger finde ich tatsächlich immer den Menschen und die Person, die das betrifft. Und auch, was ich auch ganz oft denke, so gesunder Menschenverstand. Einfach so zu schauen, wie ist es denn? Und eine Haltung zu haben, Werte zu haben und das einfach auch zu leben und nicht immer nur zu sagen, ja, also ne, wir haben hier ein ganz tolles Konzept und da steht drin, wir wollen ja, dass Menschen selbstbestimmt leben können. Und dann irgendwie hört es nachher auf, sondern einfach Menschen um mich rum zu haben, die eine Haltung haben, die Werte haben und diese auch vertreten. Und ich glaube, das ist nicht immer einfach und da stößt nicht immer nur auf ganz viel Liebe und da machen nicht alle die Arme auf und sagen, wow, toll. So, und da gibt es viele Barrieren, die es irgendwie gemeinsam zu überwinden gibt. Und dazu braucht es einfach Menschen, die eine coole Haltung haben, Werte haben und gemeinsam mit anderen Leuten schauen, wie kann ich Dinge tun. Und das ist nicht immer super geradlinig und muss es aber auch nicht sein. Man darf auch mal Wege gehen, die ein bisschen anders sind und die vielleicht nicht so konventionell sind und wo man vielleicht noch mal links und rechts abgebogen ist und noch mal eine Schleife macht, einen Purzelbaum und dann kommen da manchmal aber ganz tolle Dinge bei rum. So, ich glaube, das ist oftmals einfach so, die Mischung macht so, ne?
Ich hätte da gleich eine anschließende Frage. Ich bin ja in der Lehre tätig und wie kann man sowas, was du jetzt gerade beschrieben hast und auch so ein Verständnis von Assistenz, wie kann man das in der Lehre den Studierenden beibringen oder näher bringen, sage ich mal. Beibringen ist vielleicht das falsche Wort, aber wie kann man denen, was brauchen die für Kompetenzen und was würdest du sagen, was muss da irgendwie Gegenstand der Lehre sein?
Vielleicht auch in Bezug auf dich, so was war genau aus deinen vielen Ausbildungen oder diesem gesamten Ausbildungsweg, was dich geprägt hat, wo du merkst, boah, das nutze ich wirklich für mein Handeln.
Ich glaube tatsächlich mutig sein und Dinge auch tun. Einfach, ne, also zu schauen, wo bewege ich mich gerade und sich einfach auszuprobieren, sich trauen, mutig sein und dann einfach diese Dinge immer wieder zu reflektieren. Und Praxis, 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 nutzt alles, was es gibt, probiert es aus und schaut dann halt hin, wie das war. Und ich glaube, einfach auch immer nochmal bei sich zu schauen, ist eine total wichtige Sache. Gerade auch so im Bereich Wohnen. Ich sage das auch immer am Anfang zu Praktikanten oder Praktikantinnen, die zu uns kommen und sagen so, ey, mach die Augen auf und guck hin, du bewegst dich jetzt hier in dem Zuhause von anderen Menschen und das ist deren Zuhause und die Regeln machen die Personen, die da leben und sagt dann auch immer, ey, wenn bei mir das an der Tür klingelt und da steht irgendjemand und den finde ich total unsympathisch oder der ist irgendwie total merkwürdig, dann sage ich doch auch nicht, ach komm rein, soll ich dir mal meine Wohnung zeigen? Also setz dich hin, willst irgendwie einen Kaffee? So ist das halt nicht. Das braucht halt ganz viel Beziehung und da muss man ganz viel auch einfach miteinander agieren und sich kennenlernen und das ist total wichtig, glaube ich. Und nur weil wir jetzt irgendwie Heilpädagoginnen oder Pädagogen, Pädagoginnen, was auch immer sind, haben wir nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen immer, wie es geht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was, einfach auf Augenhöhe zu schauen, die Menschen kennenzulernen, sich darauf einzulassen und dann zu schauen, okay, wo soll der Weg hingehen? Und dann gucken wir halt gemeinsam, wie wir das machen. Und das darf auch mal scheitern. Und manchmal haben wir auch schon vorher so im Kopf und sagen, oh, das scheitert, oh Gott, das wird gar nichts. Und dann aber einfach zu sagen, okay, du möchtest das jetzt so, dann machen wir das. Und dann scheitert das vielleicht auch mal gemeinsam. Und auch das ist doch auch vollkommen okay, weil jeder muss doch auch die Erfahrung machen und ich lerne doch am meisten, wenn ich Dinge selbst erlebt habe. Das habe ich doch genauso und das haben doch alle Menschen und es ist dann egal, ob jemand eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Jeder darf das doch so tun, wie er das tut. Ich habe auch schon so viele total bescheuerte Entscheidungen in meinem Leben getroffen und da kam doch auch nicht jemand und hat gesagt, nee, also jetzt hier stopp, das machen wir jetzt nicht mehr. Guck mal, was du hier gerade machst. Da hat man vielleicht ja auch in seinem Umfeld immer mal Leute, die sagen, oh, pff, dein Ernst gerade, guck da mal nochmal hin, aber mehr ja auch nicht. Und genauso sehe ich das halt auch im Bereich der Assistenz. Wir können noch, ne, wir können Angebote machen, wir können sagen, oh, hast du schon mal überlegt, jetzt so nach 3 Wochen wäre vielleicht doch mal geil, wenn wir nochmal vielleicht abwaschen, weil irgendwann hast du gar keine Teller mehr, ist irgendwie auch blöd und hast du ja, irgendwie so richtig cool ist es doch gerade nicht, aber wenn jetzt die Person sagt, ich feiere das, 2 Wochen immer mein Geschirr zu stapeln, bis ich nichts mehr habe und dann wasche ich erst ab, dann ist es halt so. Weil da, also keine Ahnung, wenn ich das machen möchte, mache ich das doch auch. Wenn ich einen langen Tag hatte oder das total blöd ist und ich abends keinen Bock mehr habe, irgendwas zu tun, kommt doch auch keiner um die Ecke und sagt, was, Entschuldigung, du hast nicht gesaugt, jetzt aber hopp, hopp. So, ja. Was ist das für ein schräg, also was wie schräg ist denn das? So,
ja, und
das meine ich auch so ein bisschen, glaube ich, mit gesundem Menschenverstand einfach mal zu schauen. Und das ist egal.
Eigentlich ist das ja auch so ein ganz normaler Perspektivwechsel, also sich hineinversetzen. Und jetzt, wo du es so beschreibst, klingt das ja wirklich schräg quasi, wenn wir es auf uns erwachsene, selbstbestimmte Menschen beziehen, die nicht auf Assistenzleistungen angewiesen sind, wie selbstverständlich das ist, dass wir so selbstbestimmt leben können und dürfen und ja, wie viel sich ja eigentlich auch eingemischt wird. Also ich höre jetzt ganz, also wenn ich das jetzt einfach mal zusammenfasse, was ich raushöre an Kompetenzen, sich zurücknehmen. Ich höre auch raus, und das finde ich so cool, weil das kommt an so vielen Stellen auch in meinen Fortbildungen vor, diese Haltung des Nichtwissens einzunehmen. Obwohl ich mein ganzes Fachwissen oder meine ganzen Ideen dabei habe und mein Glaube, wie es zu sein hat, das Ganze wegzulöschen für den Moment der Interaktion und in die Haltung des Nichtwissens zu gehen. So, ich weiß es nicht. Wir forschen jetzt mal, wir finden es zusammen raus. Und du sagst Mut, also Mut, auch irgendwie andere Wege zu gehen. Fällt dir eine Situation ein, wo du das Gefühl hattest, boah, das hat mich Mut gebraucht in der Arbeit? Das muss jetzt nichts Spektakuläres sein, aber einfach so in deinem Gefühl so, boah, jetzt gehe ich außerhalb meiner Komfortzone.
Ja, ich glaube schon, dass wir manchmal, also es verändert sich ja auch ganz viel in dem, also ganz viel, aber es verändert sich einfach auch viel in dem Bereich, dass es ja doch immer mehr so ist, dass wir auch Klienten und Klientinnen haben mit Doppeldiagnosen oder auch schweren psychischen Erkrankungen. Und das ist ja immer, ne, wenn man dann irgendwie eine Anfrage bekommt und dann hat man irgendwie eine ganze Seite und da stehen ganz viele Diagnosen und das klingt immer alles ganz wild. Und dann sagen die Kolleginnen, oh krass, ne? Oder einfach auch manchmal Personen, die dann so einen Hintergrund haben, die vielleicht 20 Jahre geschlossen in einer Einrichtung untergebracht waren, weil da irgendwelche Dinge vorgefallen sind oder. Und dann trotzdem aber zu sagen, ey, okay, das war vielleicht eine richtig blöde Zeit und da sind Dinge passiert, die waren echt gar nicht cool. Aber auch das dann einfach einmal beiseite zu schieben und zu sagen, hey, wieso sollen wir uns denn nicht kennenlernen? Und wieso gucken wir nicht und schnacken miteinander, setzen uns hin und gucken, wie ist denn der Stand jetzt? Und das einfach dann auszuprobieren und zu sagen, es ist doch ein Versuch, ne? Also sich kennenzulernen, zu gucken, kann das jetzt funktionieren? Wie ist es jetzt? Und nicht immer so vorgefertigte Meinungen und Dinge, ne, also diese Stempel so, oh, ne, hat irgendwie was Doofes gemacht, Stempel und dann noch beeinträchtigt, Stempel, irgendwie Wohnraum, alles schwierig, Schulden, Stempel, so, ne, und es sind ja eh oft so super vorgefertigte Wege, die einfach der Personenkreis hat. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so versteht, ich meine, so ist es auch ganz oft so, dass Personen, die eine Beeinträchtigung haben, da ist ganz oft in der Kindheit ganz, ganz, ganz viel los. Da gibt es immer Bezug oder meistens Bezugspersonen drumherum, die sich ganz viele Sorgen machen, Ängste haben. Da sind irgendwie Erkrankungen oder. Da sind oft Klinikaufenthalte oder sonst was. Dann muss das ganze System erstmal damit zurechtkommen, dass es irgendwie anders ist als bei anderen. Dann kommt irgendwie so Integrationskindergarten, dann gibt es eine Förderschule, dann gibt es, ne, also sind immer so vorgefertigte Dinge, die dann passieren, dann bei ganz vielen ist dann irgendwie nachher arbeiten in der Werkstatt und dann leben in einer besonderen Wohnform und das zieht sich irgendwie so durch und dann zu sagen, okay, das war jetzt so, aber wir gucken jetzt einfach nochmal anders und auch Personen, wo man vielleicht denkt, also ne, manchmal, weiß ich nicht, trifft man sich und dann sagen die Leute, also die wohnt jetzt alleine, ja. Tut sie. Also das hätte ich, also wieso wohnt die denn nicht in der Einrichtung? Ja, weil sie das nicht möchte. So, Punkt. Mhm. Und wieso probieren wir die Dinge nicht aus? Es gibt ja ne, immer, an, also gibt ja andere Wege und es gibt auch ganz viele Menschen, für die ist eine besondere Wohnform der richtige Ort und das ist auch total gut, aber für andere Personen nicht. Und auch wenn ich vielleicht einen höheren Unterstützungsbedarf habe, darf ich das doch ausprobieren. So, und ich glaube, das ist was. Das erfordert schon manchmal Mut, zu sagen, ja, dann gucken wir uns das an, wir probieren das aus und wenn es doof ist, finden wir auch eine andere Lösung.
Ja, das sind auch behindernde Lebensverhältnisse, die du da beschreibst. Viele Menschen erlebt haben und die dann vielleicht auch zu bestimmten Verhalten geführt haben, aufgrund dessen dann gesagt wurde, ja, die müsste eigentlich in einer Einrichtung leben oder irgendwie sowas. Und der Mut ist dann, sich zu trauen, es anders zu versuchen. Und das hat ganz viel, glaube ich, das hattest du jetzt vorhin angesprochen, da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, auch mit Selbstbestimmung zu tun und auch dem Mut, Leute dem Raum zu geben, dass sie sowas wie Selbstbestimmung auch mal ausprobieren können, auch Fehler machen können und Entscheidungen treffen können. Und da gibt es diesen Klassiker, den hatten wir im Vorgespräch schon,
ja.
Aus den ich in meiner Zeit im Bereich Wohnen erlebt habe. Eine Person wollte partout nicht oder wollte Salami essen und wollte nicht das Brot dazu essen und wollte die Salami pur essen. Und das ging in dieser Institution, in dieser Wohngruppe nicht, weil die Personen da gesagt haben, nein, die Salami, die kommt oben aufs Brot. Was macht man jetzt, wenn man sagt, im Kontext von Selbstbestimmung lässt man dann die Person einfach Salami essen, das ausprobieren? Das kann man ja auch auf ganz viele andere Sachen ausweiten, auch gerade im Kontext von Ambulantisierung, die Personen leben jetzt alleine, du hattest das schon gesagt, die Teller stapeln sich oder es wurde lange, lange, lange nicht sauber gemacht oder es wird sich nur mit Pfirsich aus der Dose und Schokolade ernährt oder irgendwie sowas. Was macht man da? Also ich finde, da kannst du das nochmal beschreiben, wo da auch Mut und Selbstbestimmung irgendwie so ein Stück weit auch zusammenhängen vielleicht.
Ja, es ist, also ne, es ist ein das beschreibt, finde ich, so also ein Spannungsfeld und das ist es auch und das darf man auch, also finde ich, darf man auch so benennen und das kann ich ja aber auch kommunizieren und sagen, ich kann doch da auch stehen und sagen, ey, wir können das jetzt machen, aber ich kann dir auch sagen, wenn das die nächsten Monate so ist und sich einfach das weiter stapelt oder ne, wir das nicht schaffen, uns zu verabreden, dass wir einmal in der Woche irgendwie Müll runterbringen und so, dann haben wir halt irgendwann ein Problem. Aber wie sollen denn die Personen das manchmal wissen? Wenn ich jetzt zum Beispiel so ganz klassisch überbehütet, also klingt auch immer gleich so wertend, aber ne, aufgewachsen bin in so einer ganz, ne, also keine Ahnung, ich stelle mir jetzt vor, das Kind hat eine Beeinträchtigung, war vielleicht ganz viel krank, war ganz viel im Krankenhaus, da gab es irgendwie OPs, das war irgendwie alles ganz wild, es waren immer ganz viele Sorgen, es war irgendwie nicht klar, überlebt die Person überhaupt, alle haben sich immer gekümmert, so, ne, es war einfach ein ganz, ganz enges Setting, dann gibt's vielleicht noch ein Anfallsleiden oder so, ne, also so ganz viele Dinge, wo man immer auch, ne, wo Menschen um die Person rum auch ganz, ganz viel Angst hatten oder haben und dann, ne, ist man im Elternhaus irgendwie groß geworden und dann war man vielleicht auch nicht immer so fit und dann ist das doch ganz normal, dass auch ne, sich Personen kümmern und vielleicht sagen, nee, bleib mal sitzen, ich räume hier deinen Teller weg und dann macht man irgendwie doch ne, das Zimmer immer zusammen sauber oder. Und dann ziehe ich plötzlich aus und bin alleine, aber ich habe das ja alles noch gar nicht gemacht. Und dann kann es doch nicht sein, dass wir davon ausgehen, dass das ganz schnell alles immer laufen muss. Da muss man einfach ganz kleinschrittig doch hin schauen und sagen, okay, wir überlegen jetzt, was ist halt für dich wichtig und was ist halt, sind aber auch Dinge, die irgendwie müssen, ne? Weil wir wissen wir alle, ne? Wenn ich jetzt, manche Dinge kann man auch aushalten und aussitzen und sagen, okay, wenn du jetzt irgendwie keine Lust hast oder ne, manche Dinge sammeln möchtest, dann go for it, mach doch. Aber bei manchen Dingen wird es irgendwann einfach auch schwierig, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Und da braucht es einen Rahmen und da aber einfach hinzuschauen und das immer wieder zu besprechen und zu gucken und zu sagen, okay, eine Woche können wir noch gucken, aber dann irgendwann wird es schwierig. So. Und aber immer zu sagen, was passiert denn dann? Und das einfach ganz transparent zu machen und dann gemeinsam zu gucken. Und manchmal muss man das doch auch erst erleben. Wenn ich dann, keine Ahnung, die Klamotten nie in den Schrank packen möchte, weil ich das blöd finde, sondern ich werfe sie immer aufs Bett, irgendwann merke ich doch, liegt sich doch unbequem. Und dann gibt es diesen Moment und dann sage ich, ja, ich habe jetzt gemerkt, so irgendwie, weil wir das vielleicht doch in den Schrank tun und dann, ja, letzte Nacht war irgendwie auch blöd. Ja, super, dann haben wir doch festgestellt, haben wir das erlebt, haben festgestellt, nee, das war jetzt irgendwie blöd, haben wir so gemacht, war doof, machen wir jetzt anders und dann ist das doch super, aber wenn vorher immer die Sachen zusammengelegt wurden und in den Schrank gepackt wurden, dann muss ich das erst üben. Und das haben wir ja auch alle gemacht.
Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Wir haben ja auch erstmal wohnen, alleine wohnen, es ist ja etwas, was gelernt werden muss erstmal, alleine wohnen, seinen Haushalt zu managen, auch wenn man in der WG wohnt, also es klingt für mich auch ein bisschen nach Verhandeln, so, wir müssen es irgendwie verhandeln, wie gehen wir damit um, wo sind deine Grenzen, was passiert, wenn, und das passiert ja auch, wenn Menschen zusammenwohnen, dass da auch erstmal verhandelt wird, welche Hygienestandards, welche Sauberkeit, wie wird mit Wäsche umgegangen und so weiter, und da kommen verschiedene Vorstellungen zusammen und dann wird erstmal verhandelt. So, und das finde ich total cool, dass du sagst, ja, erstmal besprechen und die Erfahrungen ermöglichen und die auch nicht vorwegnehmen.
Ja, und das Wohnen ist einfach auch so ein breites Feld, ne? Also das Zuhause, und das kennen wir doch auch alle. Wir haben bestimmt alle irgendwie auch Freunde oder Bekannte, Freundinnen, keine Ahnung, wo man irgendwie eingeladen ist und dann sitzt man abends im Auto und denkt, ja krass, die wohnen so, so könnte ich das gar nicht. So, aber trotzdem ist es halt so und das entscheidet doch jeder für sich, und der eine irgendwie saugt dreimal am Tag, weil er eine Krise kriegt, wenn irgendwo ein Krümel liegt, und der andere sagt, was, alle 2 Wochen reicht doch, solange
ich hier irgendwie... Ich sauge dreimal am Tag, weil ich meinen Staubsauger so liebe. Der ist einfach so schnell und so leicht und dann mache ich das schnell mal.
Das kann ich verstehen, das ist mir sehr sympathisch. So, aber vielleicht bin ich dann morgen irgendwo in der Unterstützung und die Person sagt halt, solange ich meinen Boden sehen kann, müssen wir uns nicht stressen. Und dann sage ich ja nicht, ja, aber weißt du, also ich habe einen Staubsauger. Aber dann sage ich schon, ja gut, okay, sehe ich jetzt irgendwie ein bisschen anders, aber
ich wäre dann nicht gut geeignet. Ich würde dann sagen, darf ich staubsaugen? bitte, ich brauche das.
Ich sag jetzt nicht, wie oft ich staubsauge, weil
das ist. Ja, Jan, sag doch mal, wann hast du denn das letzte Mal gesaugt?
Also wesentlich weniger, sage ich mal, als dreimal am Tag. Mehr sage ich dazu nicht. Aber es ist wirklich viel, viel weniger. Ich bin eher am Ende, anderen Ende der. Also ich finde das super, was du da beschreibst. Auch ich finde auch diese Eingangsfrage zum Elevator Pitch. Was ist für dich Assistenz, wird nochmal so deutlich in dem, was du beschreibst, wie du die Leute begleitest. Und man muss ja dazu sagen, dass das nicht, also dass nicht nur früher, sondern auch heute noch viele Personen halt viel, viel fremdbestimmt erleben in dem Bereich Wohnen, und dass eben ganz viele von diesen Entscheidungen und Erfahrungen, die man eigentlich machen könnte, halt eben einem abgenommen werden. Und auch gerade in den Wohngruppen, wo man mit Personen zusammenlebt, die man sich nicht ausgesucht hat, das ist ja gerade keine WG, sondern leider so, dass man die Personen sich nicht ausgesucht hat, es auch immer wieder zu Konflikten kommt. Also untereinander, aber auch halt eben mit den Assistenzen oder den Personen, die da irgendwie unterstützend tätig sind in der sogenannten Behindertenhilfe. Und das auch Stress macht. Also ich zum Beispiel habe immer Bauchschmerzen gehabt, so arbeiten zu müssen. Das hat mich wirklich belastet, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte nicht entscheiden, ob jetzt jemand die Wurst so isst oder halt eben auf dem Brot. Und ich möchte nicht diesen Konflikt. Und ich habe gesehen, wie eine Person darunter wirklich gelitten hat. Man könnte jetzt sagen, das ist eine Kleinigkeit, aber wenn einem ständig irgendwie diese Entscheidung abgenommen wird, dann ist das irgendwann wirklich auch für die Identität und für das Wohlbefinden ein Riesenthema. Und die Person hat darunter gelitten, dass sie die Wurst nicht so essen durfte, wie sie das wollte. Und anders, so wie du das jetzt gerade beschreibst, und das ist ja hoffentlich ein Trend in die Richtung, in die wir gehen, im Kontext von Ambulantisierung, dass Personen selber eine Wohnung haben, selber Entscheidungen treffen können. Natürlich da Menschen wie du dann dabei sind und sagen, wollen wir nicht mal die Klamotten vom Bett und so weiter, liegst du nicht, also so eine, vielleicht da irgendwie in den Dialog gehen oder in ein Gespräch gehen. Wie würdest du denn sagen, wie ist dieser Trend? Haben wir da eine Richtung, in die wir da gehen, die so in Richtung Ambulantisierung im Bereich Wohnen in die Richtung geht? Oder ist es immer noch so, dass auch viele Menschen halt eben ganz anders wohnen und denen diese Entscheidung leider alle abgenommen
werden? Du hast es ja vorhin auch gesagt, Wenke, ne? Also für viele Menschen sind die besonderen Wohnformen, also sprich die klassischen Wohneinrichtungen, auch das Richtige, oder damit fühlen sie sich auch wohl. So, nicht jede Person möchte alleine wohnen oder mit einer Assistenzleistung, also betreutes Wohnen oder wie auch immer. Aber siehst du da irgendwie eine Entwicklung oder eine Veränderung?
Ja, und das freut mich auch doll tatsächlich. Da passiert ja schon richtig, richtig viel. So, ne, das ist, ne, da wenn wir ganz viele Jahre zurückgucken, wird das, glaube ich, noch viel deutlicher und krasser. Ne? Also wie war die Wohnsituation für diese Menschen vor, ne, 60 Jahren oder so? Da sind ja Dinge passiert, das ist grauselig, darüber könnten wir jetzt uns Tage unterhalten, so. Aber das ist natürlich auch, finde ich, schon auch in den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren ist da auch schon super viel passiert. Und das finde ich total super. Und das ist auch tatsächlich, ne, ich habe schon gesagt, aber das sehe ich auch so, ne, es gibt viele Menschen, für die sind diese besonderen Wohnformen genau das Richtige, oder auch Personen, die leben dort seit 30 oder 40 Jahren. Das ist, ne, wir reden halt auch von Zuhause, ne, das ist deren Zuhause. Mhm. Und wenn die das gut finden und da glücklich sind, dann ist das super. Aber für viele Menschen ist das vielleicht einfach auch nicht die richtige Form, so, ne? Und das ist ja auch oft, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass die Menschen in einer Werkstatt für angepasste Arbeit zum Beispiel tätig sind, auch da bin ich schon, ne, also sind wir ja auch auf der Arbeit, ne, mit Menschen zusammen, mit denen ich mir das vielleicht nicht ausgesucht habe, dann komme ich, ne, nach Hause und sehe ich die Menschen, mit denen ich mir schon nicht ausgesucht habe zu arbeiten, dann sehe ich die auch noch zu Hause. Uff, ne? Und dann brauchen wir uns da auch nicht wundern, dass es irgendwie Konflikte gibt. Das ist logisch. So, und ist auch, finde ich auch, Konflikte müssen ja auch nicht immer schlecht sein, ne? Also wir sagen immer, oh, ein Konflikt, oh mein Gott. Nee, vielleicht auch, oh, cool, ein Konflikt, gucken wir doch mal hin und schauen, wie wir das irgendwie machen. Und da hat sich auf jeden Fall super viel getan. Und ich glaube halt aber, dass super wichtig ist einfach diese individuelle Hilfe. Also, ne, zu schauen, was braucht Person X, was braucht Person Y, und nur weil beide vielleicht eine ähnliche Diagnose haben, brauchen die aber vielleicht fünf ganz unterschiedliche Dinge. Und der eine braucht das und der andere braucht das. Mhm. Und dazu muss man einfach hinschauen, was braucht es da halt so. Mhm. Ne, und wie viel braucht es, und es braucht nicht immer unfassbar viel, und es gibt auch Menschen, die mit eigentlich, ne, wo wir sagen, boah, ist so ein hoher Unterstützungsbedarf und das ist auf jeden Fall eigentlich besondere Wohnform, aber da gibt es manchmal vielleicht auch noch andere Leute, ne? Ich muss dann auch, wirf doch mal einen Blick dann auch ins System, ne? Wie lebt die Person? Und dann gibt es da vielleicht aber noch irgendwie eine Freundin, die gibt schon seit 20 Jahren und die gehen aber immer, schon immer zusammen einkaufen oder so, und dann kann ich das sagen, oh cool, weil die Personen gibt's und die machen das doch immer schon zusammen. Yippie, freuen wir uns doll und können doch dann das sozusagen, da würde ich mir wie so ein Baukastensystem eigentlich wünschen, ne? Dass man halt schauen kann, die Person sozusagen, ne, so bildlich in der Mitte, und wir haben so ganz viele Bausteine drumherum und können daraus dann Hilfe bauen, ne? Also was braucht es? Und da gibt es einfach teilweise, glaube ich, noch wenig unterschiedliche, ganz individuelle Angebote, so, ne? Also ich denke zum Beispiel in dem Bereich Pflege, ne? Die Menschen werden logischerweise auch immer älter, die brauchen Pflege, und ich glaube schon, es braucht nochmal andere Kompetenzen, ein anderes Wissen, wenn ich auch im Bereich Pflege die Menschen mit Beeinträchtigung gut begleiten möchte, ne? Manche Dinge braucht es einfach da, was so klassische Pflegedienste ganz oft gar nicht abdecken können, auch nicht in dem Schlüssel, ne? Wenn ich irgendwie 6 Minuten habe für sonst was, das kann gar nicht funktionieren, weil ich komme nach Hause und ich muss manchmal mich einfach auch erstmal 5 Minuten hinsetzen und sagen, ey, wie ist denn gerade überhaupt? Und kann ich die Tür aufreißen und sagen, ha, duschen, yippie, auf geht's. Und die Person hatte irgendwie einen total blöden Tag. Wenn ich dann zum Arzt gehe und mein Tag war scheiße, kann ich mich vielleicht aber kurz zusammenreißen und sagen, okay, atme, da musst du jetzt nochmal durch. Du kannst jetzt nicht im Wartezimmer ausrasten, so, ne? Das habe ich doll gelernt. Das kann ich meistens ganz gut so. Aber das kann vielleicht eine Person, die auf dem kognitiven Entwicklungsstand von einer 8-jährigen Person ist, aber trotzdem eine gelebte Biografie von 50 hat, kann das vielleicht nicht und muss es dann auch nicht. Und dann muss ich doch aber ein bisschen mehr Zeit haben und muss mich nochmal kurz hinsetzen und sagen, ey, lass doch nochmal kurz schnacken, was war denn los? Und dann kann ich manche Dinge vielleicht auch erst tun, weil ich halt immer hingucken muss, wie ist denn gerade die Situation. Und da braucht es, glaube ich, einfach noch ein paar.
Und auch Kommunikation, ne? Also auch die Kommunikation verläuft ja, manchmal braucht es da vielleicht unterstützte Kommunikation, vielleicht muss man irgendwie, also was heißt muss man, höchstwahrscheinlich oder sehr oft braucht es ja dann auch die leichte Sprache, und das braucht alles auch mehr Zeit, das läuft nicht nach Schema F, so eben, wo ich 7 Minuten habe, so wie du es beschrieben hast, und da sind die Leute nicht, also die Pflegedienste wahrscheinlich eher nicht ausgebildet.
Genau, und ich glaube, so solche Hilfen braucht es einfach noch. Ne? Also viel, viel mehr, um da einfach sozusagen so ein Rundum-System dann bauen zu können. Das wäre, glaube ich, also das würde ich mir wünschen. Aber gerade auch zum Beispiel dieser Bereich Kommunikation und so, das sind auch, glaube ich, so Dinge, Das brauchen auch Menschen, die in diesem Bereich arbeiten wollen. Das sind einfach so Skills, ohne die geht es halt nicht. Also ich brauche einfach die Bereitschaft und auch mich darauf einlassen zu können, manchmal einfach Dinge aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln anzuschauen. Mhm. Und nicht immer nach Schema F, weil habe ich schon immer so gemacht. Haben wir immer schon so gemacht, war gut, ja, okay, machen wir jetzt aber anders. Müssen wir nochmal hingucken. Und das sind so Dinge, die braucht es da auf jeden Fall. Anders geht es.
Ich glaube, was du gerade ansprichst, bezieht sich auf ganz viele Bereiche, wo Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung irgendwie in Systeme kommen, die überhaupt nicht inklusiv sind, nicht für sie ausgerichtet sind. Und mit inklusiv oder barrierefrei ist jetzt nicht nur die Rampe gemeint oder irgendwie der Fahrstuhl, sondern allein wenn sie irgendwie in Arztpraxen gehen, mit PsychiaterInnen, mit ÄrztInnen sprechen, da merke ich auch schon, also wenn, als ich Menschen begleitet habe, auch erwachsene Personen, dass die ÄrztInnen total überfordert sind. Auch im Umgang und in der Kommunikation, eben die Zeit und so weiter. Also dass all diese Dinge irgendwie ja sehr, sehr normorientiert sind und nicht inklusiv ausgerichtet sind. Nicht einfach für die Vielfalt der Menschheit, die wir so sind. Also ich glaube, das betrifft eben ganz, ganz viele Bereiche.
Ja, ich glaube auch gerade so im medizinischen Bereich, da erleben wir wirklich in der Begleitung manchmal echt, also finde ich, ich glaube, dafür finde ich gerade kein nettes Wort. Das sind echt Dinge, da erleben wir wirklich, wirklich schlimme Dinge. Also auch eine Person hat vielleicht gerade akuten Schlaganfall, kann aber sowieso nicht so kommunizieren wie ganz viele andere Leute und dann kann man das nicht gut äußern und gerade nicht ganz schnell sagen, wenn der Arzt reinkommt, wo es gerade weh tut und so. Und dann, ja, pff, dann wissen wir gerade auch nicht. Und das, oder wir gehen mit Person X zum Arzt und die Person ist krank, braucht Unterstützung. Wir sitzen da, die Person ist auch vielleicht offensichtlich krank. Man sieht irgendwie der Schweißtropf von der Stirn, Fieber, doof, mit Taschentuch in der Hand. Mhm. Und dann setzt sich irgendwie dann die Fachkraft dahin und sagt, guckt mich an und sagt, ja, was hat der denn? Dann kriege ich Platz, Dann denke ich so, ey, ich begleite das, es geht ja aber um die Person. Und wieso kriege ich es denn nicht mal hin, die Person zu fragen, zu sagen, hi, das sieht ja gerade irgendwie nicht gut aus. Was ist denn da los? Oder du kommst rein und dann, na, was hast du denn? Und dann sitzt da jemand und nur weil ich vielleicht eine geistige Beeinträchtigung habe, bin ich doch aber vielleicht gerade 50 Jahre alt. Und also das passiert doch jetzt, wenn wir jetzt zum Arzt gehen, kommt doch keiner mit, na, bist du krank? Ja, kann ich platzen. Das ist halt, ich glaube, die Person meint es ja auch ganz oft gar nicht böse oder meint es gar nicht so, wie das für uns dann rüberkommt. Da fehlt einfach ganz viel Wissen und Verständnis und Zeit. Und das sind halt so Dinge, da muss ich mir vielleicht Zeit nehmen. Und es sind manchmal so mini kleine Dinge, die so viel machen können. Und das ist nicht immer, dazu muss ich nicht immer die riesen Pädagogikkiste aufmachen, sondern da ist es manchmal vielleicht einfach so ein Erklären, sagen, was wir gleich machen. Wir müssen Blut abnehmen. Und dann bin ich vielleicht mit einer Person unterwegs, die schon sehr alt ist und früher ganz viele richtig, richtig, richtig schlimme Dinge erlebt hat, gerade auch im medizinischen Kontext, was ist da passiert teilweise, dann sitze ich da mit der Person und es muss Blut abgenommen werden und die Person hat Angst und das kann ich so gut verstehen und dann reicht es doch manchmal zu sagen, ey, wir machen ganz langsam, wir machen das jetzt so und so, ich kann dir das versprechen, du kannst danach wieder los und dann passiert nichts und so. Und da braucht es doch manchmal nur ein Hingucken und das Sehen und sagen, ey, das ist gar nicht schlimm, wir machen das jetzt zusammen. Und da braucht es, glaube ich, einfach noch viel.
Wenke, du sprichst mir so aus, ich denke mir gerade so, ich wünschte, jeder könnte dich jetzt hören und jede Person könnte hören, was du sagst, weil es manchmal so einfach ist und trotzdem passieren diese Mikroaggressionen, wie du sie gerade beschrieben hast. Und ja, natürlich meinen es die Menschen nicht böse. Natürlich haben sie es in dem Moment nicht besser gewusst, aber bei der Diskriminierung gibt's ja auch diesen Grundsatz, dass man sagt, es geht nicht darum, wie es gemeint ist, sondern darum, was es auslöst.
Ja, gut gemeint ist nicht immer gleich gut gemeint.
Ja, ne? Ganz genau.
Also so, dass, genau, das ja, denke ich ganz oft so. Und das ist ja auch, ne, also wir werden das auch immer so mit der Barrierefreiheit, dann kommen Leute sagen, ja, dafür müsst ihr euch dann noch mehr einsetzen. Und dann sage ich immer, dazu muss ich aber gar nicht unbedingt. Ne? Also ist ja auch immer dieses, oh, der Mensch ist behindert, dann sitzt der bestimmt im Rollstuhl. Nee, das muss nicht so sein. Aber dann denke ich halt, wenn ich irgendwie unterwegs bin mit Kinderwagen und so, Alter, dann habe ich ein Kind und wie oft bin ich irgendwie ausgegrenzt, weil ich gar nicht dahin komme, wie ich möchte. Und dann muss ich irgendwie noch den Kinderwagen und dann ist da keine Rampe, dann ist das irgendwie, ne, dazu, das betrifft halt uns alle.
Ja.
Fertig, aus,
ja.
Punkt.
Ja.
Und da irgendwie einfach manchmal einfach genau hinzugucken, so, ne, das, macht oft schon so viel.
Wir sind ja mitten, das ist ja eine total schöne Beschreibung von dir, wie was Pädagogik ausmacht, ne? Und du sagst, man muss da hingucken, und man trifft ja irgendwie da dann auch so eine Entscheidung, ob es jetzt an der Stelle gut ist, irgendwie Orientierung zu geben, zu sagen, was man macht, darüber zu sprechen, was als nächstes kommt und so weiter. Und wann es aber auch wichtig ist, dass die Person selber eine Entscheidung trifft, dass sie das selbstbestimmt macht und so weiter. Wie würdest du sagen, wie kann man diese Entscheidung treffen? Auf welcher Basis trifft man so eine Entscheidung? Wann ist es jetzt gut, die Person das selber machen zu lassen im Sinne von Selbstbestimmung? Und wann ist es gut, jemand auch mal kurz an die Hand zu nehmen im Sinne von Fürsorge? Weil das ist ja vielleicht so ein bisschen dieses, wo man immer die ganze Zeit zwischen, in diesem Feld zwischen, in dem man sich so bewegt. Wie kann man das entscheiden? Wann ist es jetzt gut, dass jemand das alleine macht? Und wann ist es gut, dass man unterstützt?
Ich glaube einfach, den Raum erstmal ganz, ganz weit zu haben und nicht sozusagen erst den zu sagen, wir haben einen ganz, ganz engen Rahmen und dann gucken wir mal, wie weit wir den machen können, sondern das andersrum zu sehen. Den Rahmen ganz, ganz weit zu haben und dann von da zu schauen, weil umso weiter doch der Rahmen ist, umso mehr habe ich doch Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren, zu schauen, ne? Und dann kann ich doch eher diesen Weg gehen. Also, ne, das ist halt so ein anderes Hingucken, glaube ich. Ne? Einfach das einfach mal umzudrehen. So, ne? Und das ist, glaube ich, aber auch für den Personenkreis oft so, so krass, weil genau das ist ja das, was die viele gar nie erlebt haben, sondern es war halt immer nur jetzt so, jetzt so, jetzt so, jetzt so. Ne? Oder dann gab es vielleicht noch ganz überspitzt und ketzerisch jetzt mal gesagt, dann durfte ich noch entscheiden, will ich jetzt gerade eher Wurst oder Käse essen, aber weiter war die Welt jetzt irgendwie nicht. Und das klingt manchmal so ganz komisch, aber das sind tatsächlich ja Situationen, die erleben wir. Es gibt Situationen, da gehe ich mit einer Person, die fast 60 Jahre alt ist, in den Supermarkt und die steht da und sagt, krass, was ist das denn alles? Und dann sage ich so, wie, was ist das denn alles? Und dann stellt sich raus, wenn aber jahrelang immer mein Bruder oder irgendein Familienmitglied für mich eingekauft hat und hat dann halt immer Brot und Käse mitgebracht, und dann stelle ich plötzlich fest, ey, es gibt Fleischsalat und Eiersalat, ey, hallo? So, wie krass ist das denn? Dann kann das halt passieren, dass ich auch mal anderthalb Stunden dann im Supermarkt stehe und wir gucken uns Sachen an und probieren das dann aus und dann gibt's nachher irgendwie eine Wand und die ganzen Sachen, die ich gut finde, pinne ich mir irgendwie die Deckel dahin und dann, also so, und das sind so Dinge, die können wir uns manchmal gar nicht vorstellen.
Ja.
So, aber so ist es halt. Und dann ist doch cool, einfach weit zu gucken. Und natürlich gibt es auch immer Dinge, wo man sagen muss, nee, halt, stopp, ne, wenn es jetzt um Selbst- oder Fremdgefährdung geht, ne, ich kann jetzt auch nicht sagen, was, das ist ja erst 5 Wochen abgelaufen, ach, egal, ne, probieren wir mal aus, ne, solche Sachen gehen halt nicht, ganz klar, aber ansonsten machen, gucken, einfach doch ausprobieren, weil wenn die Selbstbestimmung im Vordergrund steht, dann steht sie halt im Vordergrund und wenn das doch das ist, dann ist es das und dann probiere ich halt selbst aus.
Ja.
Dann habe ich irgendwie, ne, und das heißt ja nicht, die Person ist irgendwie alleine verloren und soll jetzt alles selbst und ne, so, sondern einfach gemeinsam dann halt schauen, wie kann das gut funktionieren. So.
Glaub. Sehr schön, finde ich sehr schön, dieses erstmal den Raum weit öffnen und dann forschen, schauen, gucken. Also sagst du ganz oft einfach gucken, schauen, beobachten, prüfen, ausprobieren. Also irgendwie klingt das sehr, sehr sympathisch, sehr lebendig. Und ich verstehe gleichzeitig auch, dass es eben ein Stück Mut braucht dazu. Und ich musste gerade dran denken, Jan, als wir so überlegt haben, auch im Vorgespräch, wer muss eigentlich alles Selbstbestimmung lernen? Also sind es nicht mehr wir, die Fachkräfte, die begleitenden Personen, die lernen müssen, diese Selbstbestimmung zuzulassen. Aber auch Menschen, wenn du es so beschreibst, die vielleicht immer in Strukturen gelebt haben der Fremdbestimmung, ist es dann auch die Fremdbestimmung, ja, die verlernt werden muss. Und das war so, Jan, ich glaube, dein Ausdruck so, wer muss eigentlich alles auch Fremdbestimmung verlernen? Und das finde ich eine ganz, ganz große Frage in diesem Zusammenhang und zeigt sich auch in vielen deiner Schilderungen wieder. Wenke, ich würde dich gerne noch ganz, ganz viel fragen, würde jetzt noch mit einer Abschlussfrage jetzt diesen Blog abschließen oder abrunden. Was sind so richtig gute Momente in deiner Arbeit? Hast du da so ein paar im Kopf, wo du sagst, oh geil, da bist du heimgegangen, hast gedacht, cool, geiler Arbeitstag oder schöner Moment gewesen?
Ja, ich glaube, wenn wir genau hingucken, haben wir das jeden Tag. Das ist doch cool und das muss nicht immer das Event des Jahrtausends sein oder dieses, dass man das Gefühl hat, boah, Ziel für immer erreicht, Haken dran gemacht, können wir aus dem Gesamtplan streichen, endlich verstanden. Es sind doch oft so ganz kleine Dinge, die vielleicht für uns in diesem in Tüdelchen normalen Alltag gar nicht so besonders sind, aber es gibt so viele Momente, die besonders sind, wenn wir halt hingucken. Mhm. Und na, wenn ich mir Sachen ausgesucht habe im Supermarkt, mhm, und ich stelle fest, das, was ich mir ausgesucht habe, finde ich auch noch richtig cool. Und ich habe mir irgendwie, ne, wir saßen zusammen und dann haben wir die Sachen, die wir eingekauft haben, weggepackt und haben wir irgendwie uns zusammen Brot gemacht und die Person sagt, jetzt habe ich mir ganz alleine und dann und da ist es ja lecker und können wir das nächste Mal nochmal kaufen. Ey, da brauche ich ja. Wie geil ist das? Ja. Na, wie cool ist doch das, wenn ich dann da jemanden sitzen habe, der einfach gemerkt hat, ey, ich hab mich getraut, ich bin alleine, eigentlich mag ich gar nicht so viele Menschen, ich war ganz oft, ich war ganz lange gar nicht einkaufen, weil das immer so gruselig für mich war und dann habe ich das geschafft und dann sitze ich da noch und beiß jetzt in ein halbes Brötchen mit Fleischsalat und dann finde ich das auch noch gut. Ey, hallo? Das ist doch geil. Und das sind doch ganz oft so ganz, ganz, ganz kleine Dinge, die es doch auch ausmachen und wo die Personen merken können, da bin ich einen Schritt weiter irgendwie gekommen. Und das sind doch manchmal auch die kleinen Dinge, die eigentlich doch so, so groß sind. Mhm. Und da einfach, glaube ich, noch dann hinzuschauen. So. Und natürlich gibt es auch so, weiß ich nicht, so Magic Moments, wenn wir Personen haben, die krass herausfordernde Verhaltensweise ja auch teilweise einfach haben, aus x unterschiedlichen Gründen. Und du warst aber irgendwie unterwegs, warst irgendwie beim Arzt, was immer mega Drama ist. Und dann ist es aber ein Besuch, wo keiner in der Arztpraxis doll weinen musste oder so. Auch das sind doch, also ne, das sind natürlich immer, das sind immer so, glaube ich, so Momente, die sind viel da ist immer viel mehr Anspannung und so, weil man es manchmal einfach weiß. Und wenn das dann cool ist, dann denke ich natürlich auch so, es war kein Drama, das haben wir geschafft. Yippie, yippie. So, aber die kleinen Dinge sind doch genauso cool. Und ich feiere meine Arbeit jeden Tag. Und ich glaube, weil wir einfach auch so viele unterschiedliche Menschen begleiten und unterstützen können und so auch zum Beispiel super unterschiedliche Kolleginnen und Kolleginnen haben. Und auch das ist halt so bunt. Mhm. Und das finde ich richtig, richtig gut.
Jetzt haben wir gar nicht so sehr über das Team und wie ihr so arbeitet und so weiter und toll, über eure Strukturen und so weiter gesprochen. Aber mittendrin ist das Stichwort. Vielleicht werden sich Leute ja auch, die den Podcast hören, bei euch melden und nochmal nachfragen, wie genau macht ihr das?
Ja, freue ich mich doll, wenn das so ist.
Also aber du hast auf jeden Fall, ich würde super gerne mit dir zusammenarbeiten, merke ich nach diesem Gespräch. Ich habe total Bock drauf und könnte mir das super gut vorstellen. Also so insofern hast du auf jeden Fall Werbung gemacht für euch.
Ja, ich glaube auch. Super. Ich glaube auch. Und das ist nicht zu überhören, Wenke, dass du deine Arbeit feierst. Ich glaube, das ist auch, wie du beschreibst, ich glaube, jeden Tag neu, jeden Tag anders, so wie du es beschreibst und auch eben diese kleinen Momente, also ich habe echt Gänsehaut bekommen in dieser Beschreibung von dieser vielleicht im ersten Moment banalen Supermarktsituation, so ich habe mir selbst ausgesucht, was ich esse und bin zu Hause und packe es aus und so weiter und du bist Zeugin ständig von solchen Momenten eigentlich, also von... Ja. von du siehst Wachstum, du siehst Entfaltung, du siehst Freude, bestimmt auch vieles andere, auch Tränen und Zweifel und so weiter, Überforderung. Ja, aber das ist halt das pralle Leben und du bist so nah dran.
Genau, und das ist halt das Leben, ne?
So, ja, genau.
Punkt.
Ja.
So, ne? Und das ist halt bunt und das ist auch mal wuselig und es gibt Höhen und es gibt Tiefen und einfach, das ist, glaube ich, das, was auch so besonders ist, dass wir halt ja auch all diese Dinge mitbegleiten dürfen. Ne? Wir gehen halt einfach Wege gemeinsam und das ist dann, egal ob es Scheitern ist oder ob es ne, dann der Mega-Erfolg ist, alles gehört halt dazu. Hm. Und das ist, glaube ich, nicht immer einfach und das ist auch ganz oft anstrengend. Und wenn ich jetzt sagen würde, nee, jeder Tag ist immer nur super und wir haben immer nur Spaß und nee, haben wir nicht. Es ist manchmal auch richtig doof und es gibt ganz viele Dinge, die echt herausfordernd sind. Wir streiten uns manchmal mit Behörden, wir streiten uns mit Eltern, wir streiten uns mit, also machen wir. Aber auch das ist es doch dann, das auch zu tun. Und anders kann sich ja auch nichts verändern. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig. Man muss einfach die Bereitschaft haben, das zu tun und laut zu sein und also, ne, auch nicht nur so, auch ne, gucken wir uns die politische Situation an, auch da müssen halt einfach da sein und sichtbar und Bock haben, uns zu zeigen und immer zu sagen, nee, halt, da haben wir wieder was nicht mitgedacht, nee, halt, stopp, nee, ne, und das ist nervig und manchmal sitzt man in so Runden und dann weiß ich immer schon, wenn ich dann sage, halt, stopp, ich hab da nochmal, dann denken alle, oh, die schon wieder, aber das gehört genauso dazu und ich glaube, das muss einfach, damit sich dann tatsächlich einfach auch noch viel, viel mehr ändern kann.
Top. Sehr schön. A oder B? Wenke, bist du bereit?
Ich bin bereit für was auch immer passiert.
Das sind die A oder B-Fragen,
oha,
die wir jetzt stellen. Und du kannst dich für eins von beiden entscheiden. Ich glaube, wir geben auch manchmal ein Veto, also einen Veto beziehungsweise einen Joker, wo du sagen kannst, ich nehme beides.
Nicht manchmal, sondern ja, also ja immer. Eigentlich gibt es immer den Joker, wir haben es, aber es ist uns schon passiert, dass wir vergessen haben, das mitzuerwähnen, dass es den gibt. So. Also einmal darfst du passen sozusagen, wenn du dich gar nicht entscheiden kannst.
Jetzt bin ich aufgeregt.
Ja?
Ja.
Wir fangen mal ganz einfach an. Wurst oder Käse?
Käse.
Okay.
Ich bin jetzt noch von dem Gespräch so beeinflusst, dass ich frage, Fürsorge oder Selbstbestimmung?
Selbstbestimmung mit Ausrufezeichen.
Parteinahme oder Selbstbestimmung?
Auch selbst, also da, das können wir so weitermachen, ich sage Selbstbestimmung auf jeden Fall.
Dann frage ich jetzt wieder was Einfaches. Hund oder Katze? Oder was heißt was?
Also, ne?
Das ist Hund. Sehr einfach.
aber ich habe auch eine Katze und die lieben sich doll, aber Team Hund, ja.
Okay.
Team Hund, ja.
Diagnostik oder Normalisierung?
Normalisierungsprinzip. Diagnostik ist aber auch wichtig. Darüber würde ich auch gerne so viel sagen, aber Punkt.
Okay, cool. Ja, vielen, vielen Dank, Wenke. Du hast es geschafft, die A oder B-Fragen. Willst du ganz kurz ein Statement setzen zu der Diagnostik- und Normalisierungsfrage? Ich habe das Gefühl, da brennt dir noch was.
Na, ich glaube also, ich glaube Normalisierung, aber trotzdem brauchen wir ja auch das andere. Diagnostik ist auch immer so schwierig, also man muss sich das, also auch da denke ich manchmal, wir haben immer noch Personen und dann fliegt irgendwo in den Akten Zettel rum und dann steht da Diagnose Schwachsinn oder so, Alter, wie verrückt ist das? Und
geistige Behinderung unbekannter Genese.
Das genau, yippie. So, ne, das ist halt, ey, das ist echt schräg. Ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass es mehr Fachmenschen gibt, die einfach die Menschen gut unterstützen können. Und Diagnostik ist super, super wichtig. Wir haben aber ganz oft, vielleicht auch nur hier, also ich glaube im Norden ist es ja manchmal bei manchen Dingen noch krasser, aber es gibt einfach oft viel zu wenig Anlaufstellen. Und das ist echt schade, so, ne? Weil man doch manchmal auch dann nochmal andere Blickwinkel mit einbeziehen kann und einfach auch Dinge besser verstehen kann. Und das ist, glaube ich, manchmal auch fürs Umfeld total wichtig. Und auch das braucht es halt auch. Mhm. Aber schlussendlich unterm Strich macht die Diagnose ja keinen Menschen aus, sondern der Mensch ist halt ein Mensch. Und das ist egal, ob es eine, fünf, zehn, 15 Diagnosen gibt, weil du bist ja der Mensch, der du bist. Und es ist egal, mit was so. Ne? Und auch da müssen wir nicht immer in den Bereich der Assistenzleistung oder so gucken. Haben wir doch auch alle. Ne? Also haben wir irgendwie eine Brille, haben wir eine chronische Erkrankheit oder so. Und auch wir sind doch auch ganz oft auf Unterstützung angewiesen. So, das ist dann nur ein anderer Charakter, also oder hat eine andere Form, aber das...
Ich glaube, bei der Frage kommt es extrem darauf an, wie man Diagnostik versteht, ne? Ob man da so eine medizinisch pathologisierende Diagnostik drunter versteht oder einfach etwas...
Jan, war die Folge mit dir, mit Helge Thiemann? Ja, war, oder?
Genau, ich wollte gerade darauf hinweisen.
Ja, wir haben ja eine Podcast-Folge genau zu dem Thema gemacht mit Helge Thiemann. Wie wichtig ist die Diagnostik für die Heilpädagogik? Super empfehlenswert, weil wir genau über diese Punkte, die du, Wenke, auch gerade nochmal betonst, gesprochen haben. So, was sind die Chancen von Diagnostik? Was sind natürlich auch die Gefahren von Diagnosen letztendlich? Und das habe ich noch sehr, sehr positiv in Erinnerung, dieses Gespräch.
Ja, war in der ersten Staffel, ne?
Aber es ist ja auch schräg, ne? Weil auch wir zum Beispiel, wir können ja immer erst tätig werden, wenn es eine Diagnose gibt.
Ja.
Und das ist ja aber auch manchmal so schräg, ne? Dass wir Personen haben, die rufen irgendwie an und sagen, Alter, mir ist gerade irgendwie die Welt zusammengebrochen und ich brauche eigentlich Hilfe. Aber der Zugang ist irgendwie noch gar nicht erfüllt, weil ich noch keine Diagnose habe. Und das ist irgendwie manchmal, da sitzt du so und beißt dir auf die Finger und denkst so, verdammt, so, warum muss das so sein? Warum muss es immer erst, ne, dann den Stempel geben und dann hat man erst ein Recht auf Unterstützung? So, das ist, also, ne, das finde ich, auch darüber können wir jetzt lange sprechen.
Dilemma,
das ist wirklich ein Dilemma.
Ja. Genau, das ist das Etikettierungsressourcendilemma, wird es häufig genannt. Wir haben am Ende immer noch einen Abschnitt, in dem geht um eine Empfehlung von dir für die ZuhörerInnen bezüglich eines Buchs, einer Musik, die du gerade gerne hörst, eines Films, den du gesehen hast, der super war. Irgendwas, das kann auch, muss auch nichts mit Heilpädagogik zu tun haben, sondern es kann auch irgendwas anderes sein, wo du sagst, Leute, hört euch, schaut euch oder lest euch das mal durch.
Ich habe gerade Alles steht Kopf 2
gesehen. Yay!
Kann ich jetzt nicht sagen, weil das, also egal ob 1 oder 2, ich finde halt, alle müssen das gucken.
Alle.
Weil das muss. So, also
es ist, finde ich, mit Abstand der beste Kinderfilm, beste Disney-Film, den ich gesehen habe.
Ja,
Alles steht also, Kopf. 1 und 2. Ja.
Da führt kein Weg dran vorbei, finde ich. Cool. Das muss.
Auch gerade für Personen, die im Bereich Heilpädagogik unterwegs sind, beziehungsweise auch jetzt studieren oder eine Ausbildung machen, kann man
sehr, das empfehlen. Ja, sehr, sehr heilpädagogisch, psychologisch, tiefsinniger, sehr berührender Film. Ja,
neurowissenschaftlich.
Letztendlich.
Rundum, das deckt alles. Also können wir überall Liste, können wir überall einen Haken hinter machen. So,
man aber braucht dann eigentlich gar nicht mehr studieren, wenn man den keine Bücher mehr lesen, es reicht, wenn man den Film gesehen hat.
Frage ich jetzt auch immer im Vorstellungsgespräch. Alle steht Kopf gesehen, so, nein, okay, schade,
und?
Wird nix.
ja, genau.
Cool, ja, danke, Wenke.
Jetzt gucken den alle.
Jetzt werden den, ich glaube, das war eine sehr, sehr deutliche Empfehlung. Wir haben es geschafft. Du hast es geschafft, Wenke. Schade, dass die Zeit so schnell vergangen ist.
Voll.
Ja, eine oder?
Stunde. Krass, ja.
Ja, die Zeit fliegt in so einem Gespräch. Wir sind zum Ende gekommen. Vielen, vielen Dank, Wenke Schmitz. Ja. Für diese wundervollen Einblicke in dein tägliches Handeln, in dein tägliches Tun bei Mittendrin Netzwerk in Ostholstein GmbH, dass wir es einmal komplett...
Super gesagt, schwieriger Name, aber...
Ich habe es abgelesen.
Ah, okay.
und wir sagen auch Danke an die Zuhörenden bei euch. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zuhört, mitdenkt, mitfiebert hoffentlich. Und ja, wenn ihr Anregungen, Kritik oder Fragen an uns habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast@bhponline.de. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.